Im Kurdinnenprozess gegen 18 Angeklagte vor dem OLG Düsseldorf, denen die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung der PKK, das heißt die Arbeiterpartei Kurdistans, nach 129a vorgeworfen wird, werden 8 von ihnen voraussichtlich kurzfristig aus der Untersuchungshaft freigelassen. Den Kurdinnen wird eine Haftverschonung gegen Kautionszahlung zwischen den ca. 15.000 und 30.000 D-Mark gewährt. Momentan befinden sich 3 der 18 Angeklagten außer Haft. Weitere 8 werden, wie gesagt, vermutlich freigelassen. 7 bleiben in Untersuchungshaft unter Isolationshaftbedingungen. Heute Mittag führten wir ein Interview mit einem Verteidiger im Kurdinnenprozess, Michael Schubert. Worin liegen die Gründe für die voraussichtliche Freilassung von 8 Kurdinnen gegen Kaution durch das OLG Düsseldorf?
Die Freilassung von 8 Leuten ist ja eine Haftverschonung. Sie bedeutet also keineswegs, dass gesagt wird, die sind nicht dessen schuldig, wessen man sie angeklagt hat. Der Prozess gegen sie wird auch weitergeführt. Meines Erachtens gibt es aus dem Prozessgeschehen heraus selber dafür unmittelbar gar keine Gründe. Es haben jetzt nicht Beweisaufnahmen stattgefunden, wo sich ergeben hätte, dass eine Haftverschonung geboten ist, und auch von den sonst hierzulande üblichen Höhen der Strafe bei bloßer Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung ist es nicht unmittelbar zwingend, denn zwar befinden sich diese Angeklagten alle schon fast 2 Jahre in Untersuchungshaft, aber bekanntlich werden Strafen für fast keinerlei Tatvorwürfe bei bloßer Mitgliedschaft hierzulande oft schon in Höhe von 4 oder 5 oder noch mehr Jahren verhängt. Ich denke, dass dieses vom Gericht jetzt ausgegangene Vorgehen, Entlassung von immerhin weiteren 8 Angeklagten aus der Untersuchungshaft, aus der taktischen Situation zu erklären ist. Das ist der Versuch, etwas abzudämpfen angesichts einer doch ganz beträchtlichen öffentlichen Kritik. Also man vergleiche nur den Artikel in der Süddeutschen vom 2. Februar jetzt gerade. Und gleichzeitig das Verfahren auf der grundsätzlichen Linie weiterverfolgen zu können, also 129a gegen eine ausländische Befreiungsbewegung. Denn gleichzeitig, während also dieses Angebot vom Gericht kam, hat man, wie man sich da so schön ausdrückt, vom Senat vorläufig unseren Einstellungsantrag abgelehnt, der sich ja auf Vorverurteilung, willkürliche Anklagekonstruktionen, unmögliche Verfahrensbedingungen bezog. Und man hat auch die Besetzungsrüge, die wir gemacht haben, weil dieses Gericht ein Ausnahmegericht ist, also eine Spezialzuständigkeit für PKK bekommen hat, und das geht nicht nach der deutschen Strafprozessordnung, abgelehnt. Und man hat schließlich auch unseren Antrag, den einen Beamten der Bundesanwaltschaft, der dort fast die ganzen Ermittlungen geführt hat, abzulösen, weil er als Zeuge in Betracht kommt, abgelehnt mit der Begründung, man könne noch gar nicht wissen, ob man ihn als Zeuge brauche, obwohl das ganz klar auf der Hand liegt. In all diesen Punkten versucht man also weiter durchzukommen, aber inzwischen ist eine Situation entstanden, wo man offenbar abfedern muss, und das ist der Hintergrund. Natürlich ist das, kann man sagen, schon ein Erfolg der Bewegung, die sich gegen diesen Prozess gewandt hat und ja in den letzten Monaten doch immer breiter gewesen ist, und auch der internationalen Kritik, die ausgesprochen scharf war gegenüber diesem Prozess.
Es sind aber auch Bestrebungen, die Strafprozessordnung zu verschärfen. Rebmann hat zum Beispiel ja auch so Vorstellungen nach einer Abschiebung der Kurdinnen, und dann gibt es ja noch andere Reformen, die Verteidiger beschränken sollen.
Also die Schwierigkeiten, die die Bundesanwaltschaft mit diesem Verfahren hat, was sie ja selber inszeniert hat, haben sich darin ausgedrückt, dass Rebmann in den letzten Monaten verschiedene unausgegorene Vorstellungen mal so herausgelassen hat. Das Erste, was wie zu erwarten kam, war, man solle die Strafprozessordnung um eine zusätzliche Missbrauchsklausel erweitern, um Angeklagten und Verteidigern ganz einfach das Wort zu verbieten. Ich denke aber, die Bundesanwaltschaft ist mit diesen Überlegungen nicht so recht weitergekommen, weil wir haben nichts anderes gemacht, wie eben schlicht und einfach Verteidigungsrechte wahrgenommen. Und dann müsste man schon reinschreiben, wo uns die Verteidigungsrechte bzw. ihre Wahrnehmung nicht mehr passen, streichen wir sie. Oder das Gericht hat das Recht, einfach das Wort zu verbieten, wenn ein Verteidiger einen notwendigen Antrag für seinen Mandanten stellt. Das kann man so nicht reinschreiben, dann kann man es gleich bleiben lassen mit jeder Verteidigung. Die andere Alternative, die Rebmann jetzt gerade in den letzten Wochen ins Spiel gebracht hat, war eben Abschiebung, Änderung der Strafprozessordnung in der Beziehung. Ich kann mir auch nicht ganz vorstellen, wie man das machen will, es sei denn, man sagt tatsächlich, man könne in solchen Fällen trotz an sich bestehenden Asylanspruchs, viele Angeklagte sind sogar anerkannte Asylberechtigte, einfach in das Land ausliefern, also in diesem Fall in die Türkei, wo sicher ist, dass diese Angeklagten sofort wieder in Haft genommen werden und wahrscheinlich zum Teil mit der Todesstrafe rechnen müssen.
Wie ist denn nun der weitere Gang des Verfahrens? Die Anklageschrift ist ja bereits verlesen und die Freilassung dieser 8 Angeklagten bedeutet ja auch eine Änderung der Situation im Gerichtssaal. Das heißt, wird jetzt die Trennscheibe abgeschafft oder was wird jetzt passieren weiterhin?
Da sind wir natürlich alle sehr gespannt drauf, denn klar ist, dass diejenigen, die jetzt nicht mehr in Untersuchungshaft sind, unmöglich weiter hinter der Trennscheibe gehalten werden können. Die 3 Angeklagten, die bisher nicht in Untersuchungshaft waren, waren ja auch davor. Und jetzt muss man dann wohl den gesamten Saal umbauen, denn bei der Anzahl Haftentlassener können die gar nicht mehr woanders untergebracht werden. Oder man müsste halt die ganze Trennscheibe wegmachen, dann wäre das Problem gelöst. So wie das Gericht sich bisher verhalten hat, ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass die Trennscheibe einfach wegkommt. Ich wäre da jedenfalls sehr vorsichtig. Allerdings muss man natürlich auch in der Beziehung sagen, dass das sehr massive öffentliche Kritik gebracht hat. Zuletzt hat zum Beispiel das Forum gegen das Strafverfahrensänderungsgesetz 89 in Bonn, das ja auch vom Deutschen Anwaltsverein mitgetragen wurde, also der offiziellen Standesorganisation, mit über 200 Teilnehmern bei einer Gegenstimme oder Enthaltung einstimmig die Beseitigung der Trennscheibe verlangt. Also die Kritik ist da wirklich weit in so liberale Kreise hinein. Und von daher könnte es natürlich sein, dass sie zumindest da einen gewissen Rückzieher machen. Aber ich weiß es auch noch nicht. Wir werden gespannt sein, wie es beim nächsten Verhandlungstag weitergeht in der Beziehung. Außerdem, was den Stand des Verfahrens angeht, also bislang hat die Beweisaufnahme ja noch nicht begonnen. Bei der Anklageverlesung durch die Bundesanwaltschaft hat sich wieder herausgestellt, dass selbst in der ja seit Monaten schon schriftlich vorgefertigten Anklageübersetzung massive Fehler drin sind. Also da wurden direkt sinnentstellende Fehler gemacht, wie das statt Europäisches Zentralkomitee Gesamtparteizentralkomitee übersetzt worden war, was halt unterschiedliche Organisationsstrukturen sind. Und das hat die Anklageverlesung dann auch wieder erheblich verzögert. Und auch weiterhin ist die Stimmung also sehr gespannt und auch weiterhin verfolgt das Gericht an sich so die Linie immer der Bundesanwaltschaft, also immer zur Bundesanwaltschaft hinzugucken, was die dazu meinen und den Verteidigern und sowieso den Angeklagten dazwischen zu gehen. Was jetzt begonnen hat, sind die Erklärungen zur Sache, die sich auf politische Erklärungen einiger Angeklagter beschränken. Im Moment macht der Angeklagte Selahattin Erdem einen längeren Beitrag, der wohl noch über mehrere Verhandlungstermine gehen wird. Danach werden noch einige andere sprechen. Bislang gibt es immer noch keine neue Verfügung des Gerichts, wie die Beweisaufnahme durchgeführt werden soll. Wir wissen noch gar nicht, wann das jetzt anfängt.
Es zeigt sich ja immer wieder jetzt in diesem Verfahren, dass dieses Konstrukt des 129a halt auf ausländische Bewegungen ja immer wieder hinfällig ist. Aber dass dieses aufrechterhalten muss, da halt dieser Kurdinnenprozess ein Prototyp für andere Bewegungen darstellt. Wie wird das denn weiterlaufen? Kann das irgendwie abgewendet werden, dass dieser Prozess noch eingestellt werden kann? Ich meine, die Bundesanwaltschaft, für die ist das ja ein Prestigeverfahren, um das weiter auszudehnen.
Also wir haben von Seiten der Angeklagten und der Verteidiger eigentlich eine Fülle von Argumenten dafür gebracht in unserem Einstellungsantrag und auch in den ganzen Einwendungsschriften. Also auf der juristischen Ebene haben wir eigentlich alles ins Gefecht geworfen. Das ist nicht das Problem. Die Sache kann wirklich nur gewendet werden, denke ich, wenn eine erhebliche politische Öffentlichkeit dazu entsteht. Denn in der Tat geht es hier nicht einfach um die PKK, sondern man hat sich natürlich aus gewissen Gründen das zuerst vorgenommen, aber es laufen ja bereits andere Ermittlungen gegen andere ausländische Organisationen, wie so zu hören ist. Und wenn dieses Verfahren so durchgesetzt werden kann, wenn die eine terroristische Auslandsorganisation konstruiert werden kann, dann wäre das ein Durchbruch für weitere solche Verfahren. Das ist über diesen besonderen Fall Kurdistan, kurdischer Befreiungskampf hinaus, von ganz grundsätzlicher Bedeutung. Ich denke auch für alle Menschen in der Bundesrepublik, die Befreiungsbewegungen unterstützen wollen.
Ja, vielen Dank.